Gnade sei mit euch und Friede vor Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, für heute hält die Perikopenreihe einen Text aus dem Alten Testament für uns bereit. Wir werden in die Bücher Mose einbezogen, der Geschichte der Schaffung der Welt, stehen also ganz am Anfang der Bibel, dem Wort Gottes. Ich lese uns den Predigttext aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 24. Ich verwende die Übersetzung von Luther 1912, weil ich immer denke, dass ein bisschen andere Wortwahl einem etwas munterer macht. Und die Schlange war listiger, denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und er sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von den Früchten der Bäume im Garten? Und da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt's auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet mitnichten des Todes sterben, sondern Gott weiß, dass, welches Tages ihr davon esst, sie werden euch die Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er lieblich anzusehen und ein lustiger Baum wäre, weil er klug macht. Und sie nahm von der Frucht, aß und gab auch ihrem Mann davon, und er aß auch. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Ein wenig später, da hörten sie die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten ging, da der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Und er sprach, wie hat's dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zum Weibe, warum hast du das getan? Und das Weib sprach, die Schlange betrog mich also, dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du solches getan hast, seiest du verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du gehen und Erde essen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er sodann, ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein und es soll dein Herr sein. Und zu Adam sprach er, derweil hast du gehorcht der Stimme deines Weibes und hast gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Kummer sollst du dich darauf nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du wirst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Und Adam hieß sein Weib Eva, darum, dass sie seine Mutter ist aller Lebendigen. Und der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und kleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, Adam ist geworden wie unser ein und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er das Feld baute, davon er genommen war, und trieb Adam hinaus und lagerte vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem bloßen, hauenden Schwert zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben einen Erlebnisbericht gehört, in einer bildhaften Sprache. Aber ich denke auch, und Sie haben es gemerkt, wenn ich es lese, der Text ist schwerfällig und gespickt von vielen Gedanken und Prophezeiungen. Ich hoffe, Sie konnten trotzdem konzentriert komplett folgen. Ich möchte im Weiteren den Text in drei Schritten betrachten. Da ist nun zunächst einmal die Tat. Wir werden sehen, es gibt eine unmittelbare Konsequenz und ich denke, es gibt auch eine langfristige Konsequenz daraus. Beginnen wir mit der Tat. Die Tat selbst ist relativ einfach zu beschreiben. Adam, wenn man die Übersetzung anschaut, ist das ein Pseudonym für Mensch, und sein Weib essen von einer Frucht, wenn wir das immer so in unserem Kulturkreis kriegen, von einem Apfel. Und wenn wir an die Menge der Bilder denken, die von diesem Sündenfall gemalt worden sind, dann kann man sich so richtig den roten Apfel vor sich sehen. Aber schauen wir eher vielleicht weniger auf die Tat als auf das Motiv. Warum wurde dieser Apfel gepflückt, gegessen? Ich denke, so ein roter Apfel lacht uns an, erweckt Verlangen. Nicht umsonst, wenn Sie manchmal zu einem Arzt gehen, steht eine Schale mit Äpfeln da. Also kennen wir das nicht alle? Verlangen kann prinzipiell unterschiedlich sein, vielfältig, materiell oder ideell. Dinge, die man haben möchte, wie einen großen Batzen Gold oder den Lottogewinn. Oder auch die kleinen Dinge des Alltags. Ich habe meinen zwei kleinen Enkel beobachtet, keine 6 Jahre alt. Immer will einer das Spielzeug des anderen haben. Und das kann auch eine Puppe mit einem Bein sein. Aber auch immateriales Verlangen nach Liebe oder auch Macht und Sicherheit ist in unseren täglichen Gedanken. Unterscheiden sollten wir hier Verlangen von Bedürfnis. Bedürfnisse wie die Luft zum Atmen und Ähnliches. Verlangen ist eine Option, die wir erfüllt haben wollen. Aber auch da könnten wir verzichten. Einen kleinen Schlag zu dem, was wir in der Einführung über die Passionszeit und die Fastenzeit gehört haben. Die Schlange macht die Frucht in unserer Geschichte, diese Option, real. Ist sozusagen eine werbende, weckt den Wunsch nach der Erfüllung. Auch hier die Abgrenzung zum Bedürfnis. Das Weib ist nicht hungrig. Die Initiative geht von der Schlange aus. Wir finden also in der Geschichte ein Motiv, aber ist dieses Motiv zur Handlung, zum Hinwegsetzen über ein Verbot stark genug? Gott hat ein Verbot ausgesprochen, ist sogar mit einer Strafe bewehrt. Das Weib zitiert hier: Esst nicht davon, rührt's auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Aber die Schlange setzt diese Drohung aus. Eigentlich relativiert sie sie nur. Hier könnten wir gemeinsam weiter nachdenken, aber das würde uns nicht zu den weiteren Punkten unserer Geschichte heute kommen lassen. Wir sehen, Das Weib gibt seinem Verlangen nach und steckt auch noch Adam an. Die Tat geschieht. Und damit kommen wir eigentlich zum zweiten Teil automatisch, der unmittelbaren Konsequenz. Die Geschichte beschreibt, was gleich nach dem Verzehr der Frucht geschah. Zunächst einmal geschieht etwas ohne das aktive Zutun Gottes. Das Zitat, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Nicht alles, was ich mir rosig ausmale, bleibt rosig. Alles hat Nach- und Nebenwirkungen. Adam und sein Weib haben vom Baum der Erkenntnis gegessen und damit ihre Unschuld verloren. Das Zitat malt ein Bild und ich denke, die Symbolik beschreibt es schön. Es ist nichts mehr wie zuvor. Unser Erscheinungsbild verändert sich. Verlangen relativiert sich schnell, die Dringlichkeit nimmt ab. Aber es gibt Entscheidungen im Leben, die machen noch mehr mit uns. Die Welt ist nicht mehr so wie zuvor. Da gibt es auch gute Beispiele, wie wenn sich ein Paar für ein Kind entscheidet. In unserer Geschichte haben wir eher eine negative Auswertung, ähnlich einem schlechten Gewissen, eine Entscheidung, die ich bereue. Die Symbolik des Verbergens sagt ja, dazu kann ich nicht stehen. Und danach erfolgt die Konfrontation mit Gott in unserer Geschichte. Auch Gott zählt nicht die Früchte am Baum. Er bemerkt die verlorene Unschuld. Er konfrontiert Adam und der versteckt sich hinter seinem Weibe und das Weib versteckt sich hinter der Schlange. Verweilen wir kurz hier, machen einen kleinen Exkurs. Solche Schuld vermeiden ist in unserer Gesellschaft gang und gäbe. Es fängt schon an mit den Kindern, setzt sich in der Schule fort. Sie ahnen ja gar nicht, wie erschreckend viele kaputte Drucker in diesem Lande Schüler darin hindern, ihre ganz unzweifelhaft gemachten Hausaufgaben leider nicht mit in die Schule bringen zu können. Und es geht weiter durch alle Altersschichten. Zum Beispiel Erwachsene, die das Handy abstellen oder stummschalten, geben die Schuld dem Gerät oder dem Akku, wenn sie nicht zu erreichen sind. Aber lassen Sie hier diesen kleinen Ausflug beenden. Wie reagiert Gott in unserer Geschichte? Zunächst einmal verflucht er die Schlange. Weil du solltest getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde essen dein Leben lang. Vergessen wir eigentlich nicht, bei der Schilderung der Tat hat eigentlich die Schlange gegen kein Verbot verstoßen, sondern sie hat das Verlangen im Weibe oder symbolisch ausgedrückt auch in uns geschürt und Scheinargumente geliefert. Und dann nichts von einem, ihr habt euer Leben verwirkt, sterbt jetzt. Gott schickt Adam und sein Weib aus dem Paradies. Er beendet das süße Leben und schickt die ersten Menschen in die Welt der Realität. Ist das nicht auch eine Art von Sterben? Eine Metamorphose ohne Chance auf Umkehr? Und aus den Glückseligen im Paradies werden reale Menschen auf der Erde. Und den abschließenden Teil, den mir so wesentlich war, ist überschrieben mit der längerfristigen Konsequenz. Und das hat etwas damit mit den einleitenden Worten zu tun. Adam und sein Weib können eigentlich nicht wissen, wie es woanders ist als im Paradiese. Sie waren ja noch nie woanders. Haben wir nicht alle eine kindliche Vorstellung, wie ein Paradies aussieht, wo Milch und Honig fließen, ein Bild ohne Hunger, was mir immer spontan einfällt. Und Gott lässt hier in der längerfristigen Konsequenz die beiden nicht im Unklaren, was es heißt, nicht mehr im Paradiese zu sein. Und zu dem Weibe sprach er, du wirst den Schmerz spüren und dich einordnen müssen. Globalisieren wir diese Bilder, so erkennen wir Elend, Unzufriedenheit, die dort für die Zukunft vorausgesagt werden. Und Gott spricht zu Adam, du wirst gegen deinen Hunger kämpfen müssen in einer feindlichen Umgebung. Du bist endlich. Auch hier können wir diese Bilder globalisieren. Dein Leben geht nicht mehr sorglos, sondern es ist ein ständiger Kampf. Sorgen sind deine Begleiter, deine Zukunft ist endlich. Haben sich diese Vorhersagen nicht erfüllt, wenn wir unsere menschliche Geschichte und die beschriebenen Szenen in der Bibel vor uns Revue passieren lassen? Haben wir auch nicht in uns eine Sehnsucht nach dem Paradies als Gegenteil zu der realen Welt, zu dem, was wir nicht haben können? Wir kennen unsere Welt heute, aber wie erschütternd muss diese Version sein für jemand, der bisher keine Sorgen könnte. Unterschätzen wir dies nicht, denn ich denke, wir hier in Europa stehen auf der Sonnenseite, aber viele, zum Beispiel in der Sahelzone, werden diese Aussagen sehr real empfinden. Lassen Sie uns zum Abschluss noch einige losen Enden aufnehmen. Filter und Fakten, die in unserer Fantasie mit dieser Geschichte verankert sind, aber die nicht zur Tat oder zur Konsequenz zuzuordnen sind. Sie stehen ab den Versen 20. Das eine Wichtige ist, die Vertreibung macht aus dem Weib Eva, gibt ihr eine Identität. Ab jetzt heißt es Adam und Eva. Im Urtext des Hebräischen steht das für der Mensch und die Belebte. Die Stammeltern sind geschaffen, der Gedanke der Vermehrung der Menschen ist gegeben. Und das Zweite, das Feigenblatt wird durch ein Fell ersetzt. Aber das Fell geht auch für mich hier weiter. Die Schamhaftigkeit, mit der das Feigenblatt eingeführt wurde, bleibt. Aber das neue Material hat weitere Eigenschaften. Wärmespender, Windabweiser, Scheuerschutz, eine Art Schutzpanzer. Es ist nachhaltiger als das Flechtwerk aus Pflanzen. Gott, so kann man es auch sehen, kommt seine Schutzfunktion trotz der Übertretung nach, will uns nicht verkommen lassen. Abschließend, was können wir nun aus diesem Predigttext, der sich vom Sündenfall bis zur Vertreibung aus dem Paradies erschreckt, mitnehmen? Auch wir kennen die Versuche in vielfältiger Form gegenüber unserer Umwelt, gegen unserem Umfeld, gegenüber Gott. Auch wir kennen unsere persönliche Schlange, wenn wir ehrlich sind, gegenüber uns selber. Und verlieren wir nicht manchmal den Kampf gegen sie? Und kennen wir nicht auch die Auswirkungen der Erkenntnis? Ist uns nicht allen die Leichtigkeit des Kleinkindseins abhanden gekommen? Kennen wir nicht alle die Schamhaftigkeit, nicht nur das Bildhafte, sondern die Unsicherheit im Leben miteinander? Und auch wenn es uns in unserer heutigen Zeit sehr gut geht, so sind es dennoch die Mühen, der Kummer, der Schmerz, mit dem wir als Nachfahren von Adam und Eva tagtäglich konfrontiert sind. Und trotzdem gibt es nach dreimal und auch ein Aber. Ein Zitat von Mark Platten, der ist Pfarrer in Gummersbach, hat mich sehr beeindruckt und deswegen möchte ich Ihnen dieses zum Schluss der Predigt vorlesen. Das ist an der Paradiesgeschichte das Schöne. Als die ersten Menschen in ihrer Beziehung zu Gott als lebendige Mitte des Lebens gescheitert sind und am Boden lagen, hat Gott nicht nachgetreten. Er hat sie vielmehr mit dem ausgerüstet, was sie einstweilen zum Leben brauchen. Und auch wenn der Weg zurück ins Paradies versperrt war, hat er uns doch einen Weg zurück zu sich in Jesus Christus eröffnet, uns eine zweite Chance gegeben. Das ist der Bezug des Predigttextes zur Passion. Jedenfalls, wo wir erleben, dass Menschen sich an der falschen Frucht den Magen verderben, sollten wir uns und nicht ihnen auch zur rechten Zeit eine neue Chance geben? Das wünschen wir uns. Und der Friede Gottes, welche höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.